Guten Morgen, HDH. The Great Eight, unerschütterliche Hoffnung. Das ist eine sehr geniale Predigtreihe mit einem coolen Titel, wie ich finde. Wir sind jetzt in der dritten Woche von dieser Predigtreihe. Und wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Wir kommen heute zu den Versen 3 und 4 im Römer Kapitel 8. Ihr könnt euch ausrechnen, wie lange diese Predigtreihe dauern wird, wenn wir in diesem Thema, wenn wir in diesem Tempo weitermachen. Ich genieße es. Und weil ich es so genieße, werden wir jetzt gleich am Anfang Römer 8 Verse 1 bis 4 lesen. 1 und 2 hatten wir zwar schon die letzten zwei Wochen, aber weil es so gut ist, hören wir es nochmal. Da steht nämlich: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und letzte Woche hat Michi über diesen Vers 2 gepredigt und da gibt es unterschiedliche Gesetze, über die gesprochen wird. Und er hat, die kommen euch jetzt vielleicht bekannt vor, er hat über das Gesetz der Sünde und des Todes gesprochen. Das Gesetz der Sünde und des Todes kam über die Menschheit mit Adam, als er in Sünde gefallen ist und herrschte seither über uns Menschen. Und er hat gesprochen über das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Und heute in dem Vers 3 finden wir noch ein drittes Gesetz. Also wir haben insgesamt hier in diesem Abschnitt 1 bis 4 drei Gesetze. Und dieses dritte Gesetz wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns heute anschauen, wie kam es oder wie kann es kommen, dass ich vom Gesetz der Sünde und des Todes in das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hineinkomme. Und um das rauszufinden, müssen wir den Weg über das Gesetz des Mose gehen. Das Gesetz des Mose, was ist das? Habt ihr irgendeine Idee, was ist das Gesetz des Mose?
Ich soll Mose cool finden.
Du sollst Mose cool finden, falsch.
Die 10 Gebote.
Mhm. Noch irgendwelche Ideen?
Dritter Mose,
da steht sehr viel drin, richtig. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Wir haben hier jetzt schon drei Antwortvorschläge. Die einen sind ernster zu nehmen, die anderen weniger. Aber der Begriff, das Gesetz des Mose, ist ein großer Begriff. Und der ist auch gar nicht so ganz klar definiert. Das Gesetz des Mose, darunter kann man verstehen die Tora, die 5 Bücher Mose, der Anfang von der christlichen Bibel und der jüdischen Schrift. Man kann darunter das ganze Alte Testament verstehen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann wird manchmal vom Gesetz gesprochen und damit ist das ganze Alte Testament gemeint. Oder man kann die Gesamtheit der moralischen Gebote, der Anordnungen Gottes bezüglich des täglichen Lebens und der Anweisungen bezüglich des zeremoniellen Gottesdienstes darunter verstehen. Und das finden wir in 2., 3., 4., 5. Mose. Man kann darunter verstehen, unter dem Gesetz des Mose, die 10 Gebote. Und das ist richtig. Die 10 Gebote sind das Herzstück, könnte man vielleicht sagen, des Gesetzes des Mose. Die Juden in der jüdischen Tradition zählt man 613 Gebote in der Tora, sprich von 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose. 613 Gebote. Also, das Gesetz des Mose ist ein großer Begriff. Man kann alles darunter verstehen. und das Gesetz des Mose, die 10 Gebote, dieses Herzstück, das wurde auf eine ganz besondere Art und Weise gegeben. Das Volk Israel ist aus Ägypten geflohen. Gott hat es auf eine übernatürliche Art und Weise, ihr kennt die Plagen, das geteilte Meer, hat es rausgeholt aus der Knechtschaft, hat es befreit und sie sind in die Wüste gegangen und sie sind an den Berg Sinai gegangen. Und an dem Berg Sinai hat Gott zu Mose gesagt, er soll zu ihm kommen. Und Mose geht auf diesen Berg und es Donner, Blitze, ganz gewaltig. Israel hat sich in die Hosen gemacht unten. Gott hat gesagt, sie dürfen den Berg nicht berühren. Ich glaube, die wären gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt in die Nähe zu kommen. Es war eine gewaltige Sache. Mose ist auf den Berg hochgegangen. Es hat ziemlich lange gedauert. Die Israeliten haben sich gedacht, der kommt nicht mehr. Der ist in dem Gewitter da oben untergegangen. Hier passiert gerade was ganz Krasses. Und auf diesem Berg schreibt Gott die 10 Gebote mit seinem Finger auf Steintafeln, gibt sie Mose und er kommt wieder runter. Es ist was ganz Besonderes passiert. Gott selbst hat auf Stein geschrieben, hat sie Mose gegeben. Also ich finde das immer ziemlich krass. Später dann hat Mose diese Tafeln wieder zerschmettert, weil er ziemlich sauer war auf Israel und musste es dann nochmal selber in Stein meißeln. Aber ich finde es sehr krass, dass Gott sich die Mühe macht, mit seinem Finger auf irdischen Stein zu schreiben und dass er so nah kommt, diesem Volk, diesem Mose. Also es ist was ganz Besonderes, was da passiert ist. Und in 2. Mose 34, 29 bis 30 heißt es, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Gesichtes glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Also da war nicht nur ein Gewitter auf diesem Berg da oben, da war nicht nur irgendwie was Krasses am Laufen, sondern Mose hatte eine Begegnung mit Jahwe, mit dem Ich Bin, mit dem, der alles gemacht hat. Und diese Begegnung war so krass, dass sein Gesicht angefangen hatte zu strahlen. Ich weiß nicht, wie genau Gott Mose auf diesem Berg begegnet ist. Ich glaube nicht, dass es ein wirklich Face-to-Face in dem Sinne war, so hier Gesicht Gott, hier Gesicht Mose. Ich glaube, dann wäre Mose wirklich nicht mehr vom Berg gekommen. Aber diese Begegnung war so intensiv, dass das Gesicht des Mose angefangen hatte zu strahlen. Da hat Gott Mose für das Volk diese Gesetzestafeln gegeben. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist nicht, dass Gott seinen Finger nimmt und auf Stein Gesetze schreibt. Ich finde es zwar schon ziemlich besonders, aber das ist nicht das Besondere an dieser ganzen Geschichte. Das Besondere an diesem Ereignis ist das, dass Gott hier einen Bund geschlossen hat. Mit Mose und mit dem Volk Israel. Hier an diesem Punkt in Israels Geschichte ist Gott Beziehung eingegangen. Hier an diesem Punkt hat Gott gesagt, ich schließe einen Bund mit euch. Ich möchte mit euch genannt werden. Ich möchte zusammen sein. Ich möchte Beziehung mit euch haben. In dieser Handlung ging es um den Bund und es ging um die Beziehung zum Volk. Ja, das Volk hat Gesetze bekommen an diesem Tag, das ist richtig. Aber ich möchte das Ganze mal vergleichen mit einem anderen Bund, nämlich mit dem Ehebund. Wer von euch ist verheiratet? Schön. Und wer von euch hat vor, demnächst zu heiraten? Aha, das muss man sich immer merken, schön. Herzlichen Glückwunsch. Die Ehe ist ein Bund. Und ich würde mal annehmen, dass grundlegend für einen solchen Ehebund eine Beziehung ist, die man zu einem Menschen hat, den man ganz gerne mag. Am Anfang, bevor wir in einen Ehebund eingehen, lernen wir jemanden kennen, finden sie ganz nett, auch attraktiv vielleicht und können uns vorstellen, oh, irgendwie die mag ich, den mag ich, mit ihr möchte ich Zeit verbringen. Und man geht eine Beziehung ein, man verbringt Zeit miteinander. Und dann, wenn man genügend Zeit miteinander verbracht hat, also so ist es zumindest in unserer heutigen Zeit, dann denkt man sich, oh, ich will gern mehr Zeit mit dieser Person verbringen und ich möchte diese Zeit am besten bis zum Ende meines Lebens mit dieser Person verbringen. Und dann entscheidet man sich, einen Bund einzugehen. Man sagt, ich will mit dir zusammen sein, bis dass der Tod uns scheidet. Ich möchte eine feste Bindung mit dir eingehen, die ich nie wieder trennen will. Ich möchte zu dir stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Beziehung in der Ehe steht im Vordergrund. Ich würde mal sagen, die Beziehung in der Ehe steht vor den Pflichten einer Ehe. Ich vermute mal, dass keiner von euch geheiratet hat, weil er dadurch dann besondere Pflichten bekommt. Oder gibt es jemanden, der wegen der Pflichten geheiratet hat? Ich glaube nicht. Man geht einen Ehebund ein, weil man Beziehung zu dem anderen haben möchte. Man geht den Ehebund nicht ein, weil man am Ende seines Lebens auf eine Ehebestanden-Urkunde hofft. Die erwartet man, denke ich, in der Regel nicht. In der Ehe gibt man aufeinander Acht, man tut sich gegenseitig Gutes, man opfert sich sogar füreinander auf, weil man den anderen liebt. Und an dieser Hochzeit, an der man diesen Bund eingeht und wo man sich dieses Versprechen gibt, ich will dir treu sein, da geht es um die gemeinsame Zukunft. Da geht es darum, dass wir ab jetzt wirklich fest zusammen sind und uns nichts mehr trennen kann. Und so war es auch bei dem Bund mit Mose und dem Volk Israel am Sinai. Im Vordergrund standen nicht die 10 Gebote, im Vordergrund standen nicht die Pflichten, die das Volk Gott gegenüber hat, sondern im Vordergrund stand der Bund. Das Besondere daran ist, dass Gott gesagt hat, ich will mit dir zusammen sein. Er hat zu dem Volk gesagt, du bist mein auserwähltes Volk. Du allein, nicht dieses Volk, sondern dich habe ich erwählt. Und zu dir möchte ich eine ganz besondere Beziehung aufbauen. Und ich gebe dir mein Versprechen, ich lasse dich niemals allein. Ich werde dich niemals verlassen. Das ist das Besondere an diesem Bund, den Gott mit Mose und Israel geschlossen hat, dass er gesagt hat, ich stehe zu dir und ich werde dich niemals verlassen. Du bist mein und ich bin dein. Und das Gesetz gab Gott Israel, damit sie sehen können, wie eine gesunde Beziehung funktionieren kann. Der Inhalt des Gesetzes ist vielleicht vergleichbar ungefähr mit den Werten, mit den guten Werten, die man in einer Ehe hat. So Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind oder zumindest jedem klar sind, dass man sie braucht, um in einer gesunden Ehe zu leben. Sachen wie, dass man sich gegenseitig vertraut in einer Ehe. Dass man miteinander redet, Kommunikation, dass man Austausch hat. Dass man dem anderen zuhört. Dass man die Stärken im anderen sieht und ihn auch für die Stärken lobt, die man an ihm sieht. Dass man sich für den anderen hingibt oder aufopfert, dass man nicht mehr nur an sich selbst denkt und an sein eigenes Glück, sondern dass man an das Glück des anderen denkt. Dass man sich gegenseitig treu ist. Dass man sich liebt und dass man sich dementsprechend verhält. Das sind vielleicht die 10 Gebote oder die Gebote einer Ehe, die noch viel weiter sind, so wie das Gesetz noch viel weiter ist als die 10 Gebote. Die Dinge, die dazu beitragen, dass eine Ehe gut funktionieren kann. Die Dinge, die in eine intakte Beziehung gehören. Handys aus. Also mit dem Gesetz erinnert Gottes Volk an die Werte einer funktionierenden Beziehung mit ihm. Und das Gesetz ist was Gutes. Manch einer denkt vielleicht, oh Gesetz, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das Gesetz ist böse, da will ich nichts mehr von hören, aber das Gesetz ist was Gutes. Als Gott Mose das Gesetz gegeben hat, diesen Bund mit Israel eingegangen ist, hat Moses Gesicht geleuchtet. Das war was ganz göttlich Initiiertes. Und aus dem Gesetz sehen wir, wie Beziehung funktionieren kann. Aber es gibt ein großes Missverständnis auch über das Gesetz. Und ich glaube, dieses Missverständnis gibt es sowohl in der christlichen als auch in der jüdischen Tradition. Nämlich die Auffassung und die Meinung, dass wenn ich das Gesetz halte, dass ich dadurch dann gerecht vor Gott werde. Dass ich dadurch dann ja, mir den Himmel verdienen kann. Der Gedanke, der dahinter steht oder die Agenda, die man dann hat, ist, ich halte die Gebote, um in den Himmel zu kommen. Man nimmt also die Werte dieser Beziehung, sagt, wenn ich die nur halte, dann werde ich letztlich in den Himmel kommen. Das ist vielleicht ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich lebe eine gute Ehe, also ich halte mich an gute Werte in der Ehe, damit ich am Ende eine Auszeichnung dafür bekomme, damit ich am Ende eine Urkunde bekomme, hast du gut gemacht, Ehe gut gelebt. Das heißt, man achtet nicht auf die Beziehung, die man in der Ehe hat, sondern man achtet auf das Resultat. Auszeichnung. Übrigens, es wird am Ende keine geben, das habe ich irgendwo mal gehört. Funktioniert nicht. Das sollte nicht der Grund sein, warum ihr gut miteinander umgeht in der Ehe, sondern natürlich, und ich glaube, die natürliche Haltung, die wir auch in der Ehe haben, ist, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Frau und deshalb will ich tun, was ihr, was ihm gefällt. Deshalb möchte ich mich so verhalten, dass wir eine Beziehung haben, die funktionieren kann. Und genauso soll das auch bei unserer Beziehung mit Gott sein, zu sagen, ich liebe Gott und deshalb möchte ich mich so verhalten, dass unsere Beziehung funktionieren kann. Und bei der Frage, ob ich in den Himmel komme, die kann niemals allein dastehen. Komme ich in den Himmel, kann niemals einfach nur eine Frage sein, die ohne Beziehung beantwortet wird. Die Frage, komme ich in den Himmel, ist eine Beziehungsfrage. In den Himmel kommen bedeutet, die intensivste Gemeinschaft mit Gott zu haben, die ich jemals auf Erden überhaupt haben könnte. In den Himmel kommen bedeutet nicht einfach nur, puh, vor der Hölle gerettet, angenehmeres Leben als ohne Himmel. In den Himmel kommen und sich nach dem Himmel sehnen, sollte eigentlich heißen, ich sehne mich danach, mit diesem Gott, den ich so sehr liebe, Gemeinschaft zu haben, in den Himmel zu kommen, sollte nicht nur einfach eine Frage sein, ob ich dahin komme, die darüber entscheidet, ob es mir am Schluss gut oder schlecht geht, sondern es sollte der Wunsch sein, ich möchte Beziehung leben. Und diese Beziehung fängt nicht erst mit dem Tod an. Es ist nicht so, dass wir Gebote halten, Gebote halten, Gebote halten, dann sterben wir und dann haben wir die Gebote genug gehalten und gut gehalten und dann können wir Beziehungen leben. Nein, diese Beziehung, die fängt heute, hier und jetzt an. Amen. Und das Gute ist, Gott will diese Beziehung zu dir und zu mir. Er wartet gar nicht den ganzen Tag drauf, dass du Regel A, Regel B, Regel C hältst, sondern er wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Diesen Gedanken, den er schon am Berg Sinai hatte, ich möchte Gemeinschaft mit diesem Volk haben, den hat er auch heute bei dir. Er wartet, dass du Beziehung anfängst, mit ihm zu leben. Naja, dann ist es ja ganz einfach, dann geht es ja gar nicht mehr um Regeln halten, dann kann ich jetzt einfach sagen, Gott, ich möchte eine Beziehung mit dir, ich versuche dir so nah zu kommen und wir reden jeden Tag und dann klappt es dann auch in Zukunft mit der Beziehung im Himmel. Jein, ganz so einfach ist es nicht. Zumindest haben wir da einen großen Block übersehen. Es gibt davor noch ein großes Problem, das wir haben. Nämlich das Problem, dass Gott heilig ist. Das ist eigentlich gar kein Problem, das ist ziemlich gut. Gott ist heilig. Das heißt, er ist absolut anders als wir. Das heißt, er ist frei von jeder Sünde, frei von jeder Schuld. Er ist vollkommen gut, er ist vollkommen gerecht. Er steht über allem, nichts kann ihm irgendwas anhaben. Er ist gut in Person, er ist Liebe in Person. Er ist vollkommen in sich. Und das Problem ist, wer sich ihm nahen möchte, der muss heilig sein. Wer ihm nahe kommen will, wer in seine Nähe kommen möchte, der muss auch heilig sein. Gott wird beschrieben im Alten Testament in 5. Mose 4,24 als verzehrendes Feuer. Und der Mensch, wir sind wie Gras, wie ziemlich trockenes Gras, wie Stroh. Wir haben eine ganz kurze Lebensdauer und wir versagen auf allen Ebenen. Und wenn wir uns in diesem Zustand Gott nahen möchten, sagen, Gott, ich möchte Beziehung zu dir, dann haben wir ein großes Problem, weil Gott wird uns verzehren, wir werden es nicht überleben. Dieser Gott ist so heilig, dass wir uns ihm nicht nahen können. Wer sich Gott mit Sünde naht, kann nicht bestehen. Wer das Gesetz hält, vollkommen, der ist frei von Sünde. Unser Problem ist, dass wir alle gesündigt haben. Dass es nicht einen einzigen von uns gibt, der das nicht getan hätte. In Römer 3, 9 bis 12 steht, ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, interessant auch die Verse davor dann mal zu lesen, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Das ist dieses Gesetz der Sünde und des Todes, wovon Michi letzte Woche gesprochen hat. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Wir sind alle, ohne Ausnahme, alle ist ziemlich umfassend, alle vom Weg abgewichen, nicht einer, der nicht gesündigt hätte. Und das sind ziemlich schlechte Nachrichten. Das heißt nämlich, dass wir dieses Gras sind und dass wir auch dieses Gras bleiben. Wir haben keine Chance, wenn das Gras einmal trocken ist, wieder saftig zu werden. Du kannst Wasser draufschütten, funktioniert nicht. Dieses Gras ist trocken und es wird brennen. Wir haben gesündigt und das Gesetz kann uns nicht mehr gerecht machen. Um nicht in die Hölle zu kommen, müssen wir Beziehung mit Gott leben. Aber durch unsere Sünde haben wir keine Möglichkeit mehr, uns diesem Gott zu nahen. Wir sind in einem Dilemma, wir sind in einer ausweglosen Situation. Wir haben keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Wir haben keine Möglichkeit. Wir sind ungefähr hier, kurz nach dem Stoppschild. Zurück geht's nicht mehr, dein Leben hast du bis dahin gelebt, zurückgehen kannst du nicht mehr. Alle Wege sind versperrt, wir haben keine Option mehr, hier rauszukommen. Du kommst da nicht raus, das ist eine Straße ohne Wendekreis. Highway to Hell. Alle. Und jetzt kommt unsere Stelle von heute. Römer 8, The Great Eight, die Verse 3 bis 4. Und da steht, und ich lese jetzt die neue Genfer Übersetzung, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das Gesetz konnte uns nicht gerecht machen. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünden seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Also, dem Gesetz war es unmöglich, uns gerecht zu machen. Dem Gesetz war es unmöglich, uns sündfrei zu machen. Wir hatten schon gesündigt. Michi hat letzte Woche gesagt, das Gesetz macht uns nicht heiliger, sondern das Gesetz zeigt uns unsere Unheiligkeit. Wenn wir sehen, was Gottes Maßstäbe sind, desto klarer wird uns, wie sehr wir gescheitert sind daran. Das Gesetz konnte uns nicht sündfrei machen und deshalb konnte es uns auch nicht in die Position versetzen, dass wir jetzt wieder vor Gott kommen können, dass wir jetzt wieder Beziehung mit Gott haben können. In Galater 3,10 steht, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Du bist in dieser Sackgasse, wenn du versuchst, durch Gesetze dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Also wenn du gerecht werden willst dadurch, dass du gute Werke tust, dann geht es nicht darum, dass du zwei Waagschalen hast, dass auf der einen die guten, auf der anderen die schlechten Werke sind und mal sehen, was überwiegt. Je nachdem, guten überwiegen, kommst in den Himmel, schlechten überwiegen, kommst in die Hölle. Nein, das Gesetz Moses fordert, dass du ständig, immer dich an alles hältst. Wenn du das schaffst, dann wirst du in den Himmel kommen. In Galater 3,19 steht, welche Aufgabe hatte denn das Gesetz? Also hier geht es jetzt darum, wozu ist es da? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Das, was Michi letzte Woche gesagt hat. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Also jeder einzelne Mensch, der lebt, der gelebt hat, der jetzt lebt, der leben wird, befindet sich von Natur aus erstmal in dieser ausweglosen Situation unter dem Gesetz der Sünde und des Todes und hat keine Chance, da wieder rauszukommen. Aber es gibt einen, der es möglich gemacht hat. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr in dieser Situation bleiben. Gott selbst hat den Ausweg geschaffen, den du dir nicht erkämpfen konntest und den du dir nicht erarbeiten konntest. Es gab einen, der es tatsächlich geschafft hat, auf diese Welt zu kommen und ständig an alles sich gehalten hat, was das Gesetz gefordert hat. Das ist Jesus Christus. Gott, der Vater, hat sich entschieden, uns aus dieser ausweglosen Situation herauszuholen. Und Gott, der Vater, hat Jesus geschickt, seinen Sohn. Er ist Gott und kam als Mensch. In Fleisch und Blut steht in unserer Stelle. Er wurde uns gleich, er wurde uns ähnlich. Und er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er ist derjenige, der wirklich den Marsch tadellos beschritten hat. Er ist der Einzige, Jesus Christus ist der einzige Mensch, der den Tod nicht verdient hat. Und er hat ein Opfer gebracht für uns, das Opfer für unsere Schuld, damit wir der Sünde nicht zum Opfer fallen. Und er war auch der Einzige, der das für uns hätte tun können. Jesus Christus, Gott, der Sohn, ist für dich und mich, für meine und für deine Schuld am Kreuz gestorben, hat die Strafe auf sich genommen, die ich und du, die wir eigentlich verdient hätten. Er hat einen Ausweg geschaffen. Und jetzt hat ein Austausch stattgefunden. Dadurch, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, haftet sie jetzt nicht mehr an uns. Dadurch haben wir jetzt Gerechtigkeit vor Gott. Es ist, als ob unsere Sünde nicht mehr an uns dran ist. Wenn wir uns jetzt Gott nahen wollen, dann sieht Gott nicht mehr diese Sünde, dann sind wir nicht mehr dieses trockene Gras. In Kolosser 2, 13 bis 14 steht, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. All unsere Verfehlungen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Da kam einer und hat gesagt, gelogen, gestritten, geflucht. Und all das hat Jesus getragen. Und dieser Schuldschein, diesen Schuldschein hat er zerrissen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Jesus hat deinen und meinen Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn du und ich, wenn wir uns auf Jesus Christus verlassen, auf das, was er am Kreuz getan hat, dann ist dieser Schuldschein nicht mehr an uns. Wir haben ihn nicht mehr in der Tasche. Jesus hat es schon getragen. Es haftet nicht mehr an uns. Und an diesem Kreuz hat Gott wieder diesen Bund vertieft mit uns. Darauf hat sich das Gesetz des Mose ausgerichtet. Es war nie der Plan von Gott, dass der Bund, den er am Sinai geschlossen hat, dass das der letzte Bund mit uns Menschen ist, sondern es war nur eine Vorstufe, die uns darauf vorbereiten sollte, auf das, was kommt. In Moses Gesetz haben wir gesehen, wie sündhaft wir sind und haben erkannt, dass wir einen Retter brauchen. Und mit Jesus kam dieser Retter, der es möglich gemacht hat, dass wir jetzt mit Gott diese Beziehung leben und erleben können, die er dem Volk Israel versprochen hat. Wir gehören zu seinem Volk und er möchte diese Beziehung zu dir und zu mir haben. Und jeder, der sich vielleicht in seinem Leben jetzt schon mal ein Haus gekauft hat, meistens bleibt es bei einem, weiß, dass es für die meisten wahrscheinlich eine recht große Sache ist, so einen Kredit aufzunehmen. Ich kann mich erinnern, als Lynn sich letztes Jahr eine Eigentumswohnung gekauft hat, das ist ein großer Schritt. Man macht Schulden, man nimmt einen Kredit auf, da ist ein Berg, man berechnet es vorher, kann ich mir das leisten, kann ich das abbezahlen Zeit meines Lebens oder falle ich ins Grab mit den Schulden, habe ich noch was davon von diesem Haus oder von dieser Wohnung. So, man macht sich so seine Gedanken. Aber mit unserer Sünde haben wir einen Kredit aufgenommen, den wir niemals mehr zurückzahlen konnten. Und Jesus hat diesen Schuldschein, diesen Kreditschein genommen und zerrissen. Stell dir vor, du hast bestimmt noch jede Menge Schulden auf dem Haus, wir sind alle noch recht jung. Gott, oder es kommt jemand, nimmt deinen Darlehensvertrag, naja, zerreißt ihn nicht, das wird jetzt der Bank auch nicht so gefallen, aber er tilgt ihn komplett, bis auf den letzten Cent. Und dazu noch gibt er dir jede Menge noch mehr, dass du wirklich angenehm und gut leben kannst. Und das nur in mannigfaltig exponierter Weise hat Jesus für uns getan. Wir hatten einen Schuldenberg, der unbezwingbar war, niemals nie. Und wir hatten dadurch ein Leben, naja, in Kolosser wird es als Tod bezeichnet, nicht sehr schön. Und Jesus kam, hat uns aus diesem Tod rausgeholt, hat es uns geschenkt, dass diese Schulden nicht mehr da sind, hat sich dafür alles kosten lassen. Er hat alles gegeben, sein Leben, damit wir jetzt nicht mehr unter dieser Schuld leben müssen und damit wir Beziehung zu Gott haben können. Wenn du eins aus dieser Predigt heute mitnimmst, dann ist es, Gott will mit dir in Beziehung stehen. Gott will dich heute treffen. Gott will heute mit dir Zeit verbringen. Gott will dir heute nah sein. Und alles andere wird er in deinem Leben tun, durch seinen Heiligen Geist, der dann in dir lebt. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und hat es dadurch möglich gemacht. Und genau an das erinnern wir uns auch. Und an das sollen wir uns auch erinnern im Abendmahl. Und das feiern wir heute. Wir erinnern uns daran, dass Jesus uns den Weg frei gemacht hat, mit Gott in Beziehung zu treten. In 1. Korinther 11, 23 steht, und die Abendmahlhelfer dürfen gerne nach vorne kommen und die Lobpreisleute auch. 1. Korinther 11, 23 folgende steht: In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und das wollen wir jetzt tun. Gott, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus, dass du all diese Lasten, all dieses Leiden auf dich genommen hast. Gott, wir wollen uns daran erinnern, dass du deinen Sohn gesandt hast, das auf sich zu nehmen für uns. Danke für dein Opfer am Kreuz. Danke für die Möglichkeit, dadurch in Beziehung zu dir zu treten, Gott. Wir wollen uns daran erinnern, was du Großes für uns getan hast.